SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Post für dich, Christine Werner.
Aha, wo denn, Wolfram Wessels?
Na, in der Flasche.
Ah, und wer hat geschrieben?
Bestimmt ein Doku-Blogger. Ist nur in der Flasche. Flaschenpost war das Thema und uns erreichten einige schöne Botschaften, die wir auf
Spur 1
präsentieren. Auf der nächsten
Spur 2
geht es um Podcasts. Da scheint sich eine spannende Diskussion anzubahnen.
Spur 3.
Auf Spur 3 sprechen wir über einen Podcast-Wettbewerb, an dem sich die Republika beteiligt. Auf Spur 4 beschäftigen wir uns mit Radiokunst und Audioart unter Lockdown und anderen schwierigen Bedingungen. Und in der Gerüchteküche
Spur 5
haben wir uns auch umgesehen.
Flaschenpost. Flaschenpost. Flaschenpost.
Spur 1.
Flaschenpost.
Doku-Blog.
Flaschenpost. 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 Postschwinge. Schwinge. Post. Postschwinge. Schwingen. Postschwingen. Post. Deutsche Post. Deutsche Flaschenpost.
Flaschenpost. Wortreel von Christian Klaus.
Spur 2. Replik.
Schluss mit dem Gequatsche, forderte Feature-Autor Tom Schimek in der letzten Mehrspursendung. Das erregte die Gemüter der freien Podcast-Szene. Zeit für eine Replik, die dem von PodcasthörerInnen heiß geliebten Format des Laber-Podcast sein Krönchen wieder zurechtrückt. Und trotzdem einer Forderung zustimmt. Podcast kann mehr.
Das schreibt Podcasterin Nora Hespers zu ihrer Replik auf dokublog.de.
Viele Podcast-Projekte haben Lücken gefüllt, weil in ihnen Themen besprochen wurden, die in den Medien so gut wie nie vorkamen. Da wurden im Gespräch Räume eröffnet, die es so in der deutschen Medienlandschaft vorher schlicht nicht gegeben hat. Und die waren und sind nicht nur inhaltlich, sondern auch handwerklich richtig gut gemacht. Diese Podcasts haben sich ihr Publikum selbst erschlossen, ohne Sender oder Medium im Rücken. In der Podcast-Welt ist Laber-Podcast übrigens überhaupt nicht negativ gemeint. Und in der noch sehr jungen Podcast-Wissenschaft findet sich diese Kategorie auch unter sprechendes Denken oder denkendes Sprechen wieder. Das ist, mit Verlaub, hochphilosophisch.
Es gibt einerseits natürlich die Podcasts aus unserem Metier, dem Radio,
der bislang in aller Regel eine zusammengeschnittene Radiosendung war, die zum Runterladen auf entsprechenden Podcast-Plattformen zur Verfügung gestellt wurde.
Die sich immer schon auch mit Umsetzung von Klang und Sprache und so weiter und Geräuschen beschäftigt haben.
Und ja, die klingen gut. Ohne Frage, aber auch oft sehr gewollt. Wie zum Beispiel die unglaublich wichtige, wie gut umgesetzte Recherche von Margot Overath zum Fall Uri Jalloh und den Toten des Polizeireviers Dessau. Was für ein Podcast-Projekt! Nur, warum darf die Autorin, die in der Ich-Perspektive erzählt, nicht selber sprechen, sondern bekommt ihre Stimme von einer sehr professionell und jung klingenden Profisprecherin? Da sagt jemand Ich, die nicht Ich, also die Autorin selbst, ist. Klingt super, aber komplett unauthentisch. Ich persönlich möchte hier die Autorin hören. Stattdessen wird dem guten Klang der professionellen Sprechkultur der Vorrang gegeben.
Und dann gibt es ganz viele Leute, auch bei honorigen Medien, meistens aus dem Printbereich, die darüber, glaube ich, noch nie nachgedacht haben.
Das mag sein, aber dafür haben die einfach mal Podcasts gemacht, während sich das Radio damit begnügt hat, Radio zu sein und tollen Klang zu produzieren. Beim Podcasten geht es nämlich nicht nur um den tollen Klang. Es geht um Nahbarkeit, ums Menschliche.
Also für mich, und da bin ich natürlich Partei, ist ein guter Podcast so eine Art schnelles Mini-Feature.
Gut, dann bin ich ja auch mal Partei. Das mag eine persönliche Präferenz sein, aber als pauschales Postulat kann ich das so nicht stehen lassen. Es gehört einfach so viel mehr dazu. Viele Podcasts erscheinen mehr oder weniger regelmäßig. Ihre PresenterInnen begleiten die Hörerschaft über längere Zeiträume. Der Drosten-Podcast ist dafür ein perfektes Beispiel. Der Virologe hat einfach viele von uns täglich an die Hand genommen, um mit uns gemeinsam durch diese Krise zu tapsen. Das ist genau das, was viele Feature-Produktionen nicht bieten. Sie erzählen uns gute Geschichten, sie unterhalten uns, sie entführen uns in andere Welten. Aber wenn sie erscheinen, sind sie bereits fertig. Sie entwickeln sich nicht weiter. Ein wirklich guter Podcast geht mit uns zusammen durchs Leben. Genau da, wo Leben komplex ist oder schwierig oder tabuisiert oder marginalisiert, genau da ist das Gespräch, das Gequatsche, wie Tom Schimmick es nennt, ein Anker in turbulenten Zeiten. In einem gebe ich Tom Schimmick dann aber doch uneingeschränkt recht. Ja, lasst uns die Radioprofis mehr Hirnschmalz, Personal und Geld darauf verwenden, wie wir das Gespräch auf ein neues Level heben können.
Spur 1, Dokublog.
Warum werfen Menschen bis zum heutigen Tage Flaschenpost ins Meer oder in die Flüsse? Wir fragen einige, die schon länger mit dieser Frage leben, wie Martina Plettendorf vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie und Oliver Lück, Autor eines Buchs über Flaschenposten.
Dokublog-Feature von Ralf Wendt.
Menschen sind von Natur aus neugierig und Menschen wollten immer schon wissen, was hinterm Horizont ist und was sich dahinter verbirgt. Es gab immer Treibgut an den Stränden oder an den Küsten. Da liegt die Frage nahe, woher kommt das?
Und das ist dann das Abenteuer. Und
something mysterious about that. You just sent away and you never know who will have it, who will see it.
Aber dann geht ja die Reise im Kopf los. Der Moment, wo ich diese Flasche dann hineinschmeiße, also wo diese Flasche meine Hand verlässt, das ist ein ganz wichtiger Moment, weil in diesem Moment, da kann ich diese Flaschenpost nicht mehr lenken. Das ist dann quasi, dann übergebe ich quasi diese Nachricht oder diese Flasche der Natur und ich weiß nicht, was passiert. Eine Flaschenpost kennt keine Regeln, sie kennt keine Grenzen.
Wenn dann jemand wirklich privat eine Flasche ins Wasser wirft mit einem romantischen Brief, denke ich, schadet es der Umwelt deutlich weniger als vieles andere, was wir tagtäglich machen.
Dann sollte es eine Weißglasflasche sein, weil würde man Grünglas oder Braunglas nehmen, dann würde diese Flasche vielleicht gar nicht als Flaschenpost erkannt werden, wenn jemand am Strand daran vorbeigeht.
Das Meer und der Ozean haben die Menschen immer schon magisch angezogen, weil es einfach sehr viel Unbekanntes noch immer noch enthält und beherbergt.
Für mich ist das ein ganz großes Abenteuer, vielleicht sogar eines der letzten Abenteuer, die man ganz einfach für sich selbst schaffen kann. Der Moment, da fühlt man sich wie ein kleines Kind. Also da ist man so gespannt und man möchte natürlich wissen, wer hat diese Nachricht geschickt und man möchte auch gerne antworten, zumindest mir geht es so. Und das ist wie ein Schatz finden.
Alienation, Alienation, Alienation. Spur 3. Alienation. Nachgefragt.
Der Hunger nach neuen Podcasts scheint unstillbar. Und so hat der Streamingdienst Deezer zum zweiten Mal einen Wettbewerb ausgeschrieben. Originals gesucht. Annähernd 200 Ideen und Konzepte für neue Podcasts wurden eingereicht. Eine Jury hat 5 FinalistInnen ausgesucht, unter denen das Publikum per Online-Voting den Sieger, die Siegerin kürt. Am 12. August wird das Ergebnis verkündet. Mitveranstalter ist die Republika, die große alljährliche internationale Konferenz zu Themen aus dem Bereich Internet und digitale Gesellschaft. Janine Koch ist Direktorin der Republika und war Jurymitglied des Podcast-Wettbewerbs. Mich interessiert, was die Konferenz mit Podcasts zu tun hat. Ich habe sie angerufen.
Janine, hallo.
Janine Koch, wie kommt es, dass sich die Republika mit dieser zusammengetan hat für diesen Wettbewerb?
Die Kooperation, die besteht ja schon seit dem letzten Jahr und dieses Medienformat Podcast interessiert uns natürlich schon sehr, sehr lange. Wir haben eine sehr große Community, die sich auch ganz viel mit Podcast schon in jungen Jahren beschäftigt hat, also lange bevor das so ein Hype geworden ist, wie es jetzt ist. Und dieser war an der Stelle ein spannender Partner für uns, weil sie es auch ermöglichen, eben ganz viele freie Podcaster dort ins Boot zu holen. Und das war unser großer Ansatz, dass wir da auch eine große Masse erreichen, denn die Themen sind so vielfältig und da wollen wir möglichst viele Leute einbinden und das gelingt eben gemeinsam am besten.
Was verspricht sich denn die Republika von dieser Kooperation?
Es geht vor allen Dingen darum, Menschen, die jetzt nicht so sehr schnell eine Öffentlichkeit bekommen mit ihren doch sehr spannenden Themen, eine Öffentlichkeit bieten zu können. Ob sie dann Referentinnen oder Referenten werden oder Speaker bei uns auf der Konferenz. Mhm. Die beiden Sachen hängen nicht zusammen. Wir wollen jetzt erstmal Podcast als Format noch stärker in den Fokus rücken.
Der diesjährige Wettbewerb hatte ja ein Thema, und zwar das Thema der Republika. As soon as possible. Mhm. Haben sich denn die Einreicher daran gehalten?
Ja, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich wirklich entlang unserer Themenvorgabe gehangelt, und das ist sehr schön. Die Jury war sehr begeistert und doch sehr erstaunt über die tolle Qualität und die Inhaltsvielfalt.
Welche Themen waren das denn? Können Sie das ein bisschen andeuten? Gab es da irgendwelche Trends?
Es gibt absolut Trends. Da geht es unter anderem um die Themen Herkunft und Identität, vor allen Dingen hier auch im Speziellen um Rassismus, um Feminismus, auch um Gender-Debatten. Es geht ganz viel um Politik und Geschichte. Es geht natürlich um Digitalisierung und Business und Innovation. Und interessanterweise haben auch ganz viele Podcast-Einreichungen stattgefunden zum Thema so Gesundheit, Psychologie und Familie. Und was wir ja jetzt auch ganz stark sehen, ist nochmal eine neue Debatte rund um Sprache und Identität. Da haben wir ja auch viele tolle Bücher jetzt in letzter Zeit veröffentlicht bekommen. Mhm. Also auch Sprache ist ein großes Thema gewesen. Und natürlich auch wie immer Lifestyle und Medien. Aber das sind so die Kernthemen gewesen.
Gab es denn auch irgendwelche überraschenden formale Ideen? Überwogen vielleicht die Gesprächsformate, die sogenannten Laber-Podcasts? Oder gab es andere überraschende Ideen, ausgebaute Recherchen oder...
Ganz genau, also das war eine besonders schöne Überraschung. Es waren also nicht nur so Interviewformate, die irgendwie einer fragt, einer antwortet, sondern das waren teilweise ganze reportagenartige Formate. Das waren wie so eine Zusammenstellungen von einzelnen Themensträngen, die wie eine Coming-of-Age-Geschichte entstehen. Und ehrlich gesagt, ist mein Eindruck, gibt es für diese Art von Formate bei Podcasts noch gar keine richtigen Begriffe. Mhm. Aber das waren sehr spannende, unterschiedliche Herangehensweisen, die eben auch das Hören dann an der Stelle nicht langweilig machen und die auch auf Fortsetzung ausgelegt sind. Und das war ja auch die Idee, wie kann man daraus eigentlich auch eine spannende Serie kreieren. Und das haben die Leute eben sehr kreativ erfüllt, diese Anfrage.
Vielen Dank, Janine Koch, Direktorin der Republika und Jurymitglied zum Podcast-Wettbewerb Originals gesucht.
Spur 1, Doku-Blog.
Und hier eine Nachricht für Pfandsammlerinnen.
Pfandflaschenpost von Christian Schulteis.
Message in a... Lieber Flaschensammler, liebe Flaschensammlerin, dies ist eine Flaschenpost.
Ich weiß, Sie sind am Pfand interessiert, aber wenn Sie das hier lesen, hat sich meine Hoffnung schon erfüllt. Ansonsten bleibt zu hoffen, dass hinterm Pfandautomat noch ein Mensch steht, der das herausragende Papier bemerkt. Irgendwer wird es wohl herausziehen müssen, bevor die Flasche in die Wiederverwertung geht. Und dann rollt sich die Seite ja quasi von selbst auf. Die Chancen stehen, meine ich, besser, als wenn ich die Flasche dem Neckar überließe. Normalerweise gibt man ja seine Adresse an, mir wäre es aber viel lieber, Sie würden mir, wenn Sie denn wollen, auch in einer Flasche antworten. Einer pfandfreien, versteht sich, die Sie am selben Ort stehen lassen. Ich komme fast jeden Tag hier vorbei. Und wenn die Nachricht in fremde Hände gerät, sei es drum. Vielleicht spielt diese Person ja mit. Und so stehen bald mehrere Postflaschen herum. Mit freundlichem Gruß.
Spur 4. Rückblick.
Was macht die Radiokunst in Zeiten von Corona? Wenn Menschen zu Hause bleiben müssen, hören Sie vermutlich auch mehr Radio, so die Annahme. Und wenn Theater, Konzertveranstalter und Museen ihre Aktivitäten ins Netz verlagern, könnte das auch der Radiokunst von Nutzen sein. Und tatsächlich entfalteten etliche Künstler Aktivitäten in Form von Livestreams, Live-Events im Netz. So auch Knut Offermann, der zusammen mit Sarah Washington mobileradio.net betreibt und während des Lockdowns gemeinsam mit anderen Radiokünstlern aus ganz Europa wöchentliche Radiosessions veranstaltete, die übers Netz und immer mehr Radiostationen verbreitet wurden. Ich wollte mehr über dieses Projekt und andere Aktivitäten von Radiokünstlern erfahren und da scheint er mir ein geeigneter Gesprächspartner. Wir kennen uns schon seit einiger Zeit. Er betreibt nicht nur Mobile Radio Net, er hat auch das Radia-Netzwerk mit aufgebaut und für Resonance FM in London gearbeitet. Beides wichtige Adressen, wenn es um Radiokunst geht. Er ist also bestens und international vernetzt. Ich habe ihn angerufen.
Knut, hallo.
Ja, Tag, hier ist Wolfram Wessels.
Ja, hallo.
Hallo. Knut Offermann, der Lockdown im März hat eine neue Situation für Künstler geschaffen. Die nimmt man den Erfolg des Drosten-Podcasts als Indiz, dem Hören einen Schub zu verleihen schien. Wie hast du als Radiokünstler auf diese Situation reagiert?
Naja, man hat ja in dieser Zeit nach einem gewissen Kontakt, nach einer Intimität gesucht, die man nicht mehr haben konnte, weil man Leute nicht mehr sehen durfte, die aber seit 100 Jahren das Medium Radio einem schon bietet. Und dementsprechend verwundert mich das nicht, dass auf einmal überall ganz viele neue Sachen im Radio aufsprangen und die Leute auch mehr Radio gehört haben.
Wie war das Projekt, was ihr dann ins Leben gerufen habt? Was entstand da?
Ja, das kam durch so ein Plauderstündchen online mit befreundeten Künstlerinnen und Künstlern und Adam gesagt, wie geht's bei euch? Und die in Paris zum Beispiel durften noch nicht mal aus der Wohnung raus, weil vorne vor irgendwie ein Polizist stand. Und dann kam von Sarah Washington die Idee und sie meinte, dann lass uns was zusammen von zu Hause machen. Ich höre mal nach, ob befreundete Radiosender vielleicht Sendezeit für uns haben. Und dann hat sich das sehr, sehr schnell entwickelt. Innerhalb von einer Woche hatten wir einen Sendeplatz und haben dann begonnen, wöchentlich eine Stunde zusammen Radiokunst zu machen.
Und wie sah das konkret aus?
Also technisch war das so, dass alle, die mitgemacht haben, das waren zum Teil bis zu einem Dutzend Künstlerinnen und Künstler, an eine zentrale Stelle von zu Hause aus ihren Stream geschickt haben. Und Sarah Washington den dort abgegriffen hat, alle einzelnen Pegel so ein bisschen ausbalanciert hat und sie und ich dann unsere eigenen Geräusche noch dazugesteuert haben und wir das Ganze dann an die Radiosender rausgeschickt haben als einen exklusiven Stream, den die dann übernommen haben.
Habt ihr denn vorher irgendwie ein Konzept abgesprochen, wer was zuliefert?
Es gab einen Style Guide tatsächlich und der hieß Anything Goes. Also es war nichts verboten.
Also hätte man den auch sich sparen können als Guide?
Ja, in gewisser Weise nicht. Also es kann ja sein, dass man dann irgendwann denkt, so jetzt machen wir alles flächige Sachen oder Drones oder Field Recordings. Und das war genau das, dass es eben nicht darum ging, jetzt sich auf eine Sache zu beschränken, sondern wenn jemand ein bisschen Popmusik einstreuen wollte als Sample, dann war das auch okay.
Wie war denn die Resonanz? Gab es da direkte Reaktionen oder wie groß war die Verbreitung?
Ja, es hat sich so ergeben, dass praktisch jede Woche eine neue Radiostation dazugekommen ist, so ungefähr. Also es sprach sich rum. Und da haben wir auch sehr schnell mitgekriegt, dass ja, wir tatsächlich so eine Art Fans auch bekommen haben.
Und das Radio bleibt ein wichtiges Medium, auch wenn alle Welt nur von Podcast redet.
Ja, das auf jeden Fall. Ich glaube auch, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere, ist es jetzt in der Corona-Zeit genau so gewesen. Live-Radio hören geht rauf. Noch ein Beispiel aus England, das ist Skylark FM. Das ist eine neue Radiostation, die jetzt am 1. August on air geht. Die gibt es nur auf UKW, gibt es nicht im Internet. Die ist also nur für den Bereich, wo sie sendet, gedacht. Also die Idee des lokalen Radios ist, glaube ich, wieder ganz wichtig geworden.
Also die Zukunft liegt im Radio.
Ich glaube, dass das Radio nicht unterschätzt werden sollte. Ja. Es bietet Qualitäten, die eigentlich alle anderen Medien nicht haben. Das merkt man dann wieder, wenn man auf einmal für eine Zeit lang zu Hause eingesperrt ist. Ja,
ja, vielen Dank, Knut Aufermann, Radiokünstler aus Uerzig an der Mosel.
Richtig. Alles klar.
Bis bald. Tschüss.
Danke. Tschüss.
Und so klang es am 18. Juni. Beteiligt waren KünstlerInnen aus verschiedenen deutschen Städten sowie Paris, Wien, Broughton und Santa Cruz. Und es geht weiter mit der Radiokunst. Genau, vom 11. bis 13. August gibt es ein neues Radiokunstfestival, des Berliner Datscha Radio. Über das letzte haben wir in Mehrspur gesprochen, steht noch auf dokublog.de. Soweit der Werbeblock in eigener Sache.
Danke.
Listening to the Universe, Radiophonien des Alls, ist das Thema. Radiokünstler können sich zur Teilnahme melden mit Beiträgen, wie für sie das Weltall klingt. Über diverse UKW-Sender, aber auch im Internet, wird dann aus einem Garten in Berlin gesendet bzw. gestreamt. Auf datscharadio.de, in einem Wort, finden Sie mehr und können sich zuschalten, den Klängen aus dem Lautsprecher lauschen, während Sie im Nachthimmel die Sternschnuppen beobachten.
Hoffentlich regnet's nicht. Sonst ist Indoor, eine Ausstellung im Münchner Lehnbachhaus, zu empfehlen. Radioaktiv, Kollektive mit Sendungsbewusstsein. Da sind Bilder seit den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu sehen, in denen Radios und RadiohörerInnen eine Rolle spielen, bis hin zu den Situationisten in den 60ern. Es wird daran erinnert, dass das Radio als ein demokratisches und gemeinschaftbildendes Medium galt.
Aha, und heute nicht mehr?
Doch, na klar, nur ist das heute keinem mehr bewusst.
Spur 1, Dokublog.
Wasser, Rapsöl, Milch, Strandsand, Apfelschorle, Wein, Bier, geheime Nachrichten, ein Miniaturschiff. Wir können mit einer Glasflasche Inhalte teilen. Wir legen etwas in sie hinein und jemand anderes kann es mitnehmen. Wir posten etwas. Wenn du nur eine Flasche hättest, was würdest du teilen?
Dokublog-Feature von Steffen Reichelt.
Spur 5. Das jüngste Gerücht.
Und wieder begeben wir uns auf die Suche nach dem jüngsten Gerücht.
Samira El-Wazil hilft uns dabei.
Diesmal hat sie Challenges, also so etwas wie Wettbewerbe im Internet, ausgemacht, die sich an Kinder wenden.
Und keineswegs immer witzig sind, wie die Challenge, bei der sich Menschen kaltes Wasser über den Kopf schütteten und das posteten.
Manche fordern inzwischen sogar zu Mord und Totschlag auf.
Und wenn dann Gerüchte über einen angeblichen Erfolg solcher Herausforderungen verbreitet werden, beginnt der Spaß aufzuhören.
Am vergangenen Freitag twitterte das Bayerische Landeskriminalamt: Erst gestern haben wir einen Beitrag des LKA zu gefährlichen Challenges im Internet geteilt. Heute erreicht uns das Gerücht, dass es im Raum Aschaffenburg im Rahmen einer sogenannten Goofy-Challenge bereits zu 5 Selbstmorden von Kindern gekommen sein soll. Es handelt sich hierbei um eine Falschmeldung. Bitte teilt sie nicht und gebt den Verfassern keine Plattform. Der Umgang mit einem Internet-Hoax, also einer erfundenen Erzählung, die Einschätzung ihrer wahrhaften Bedrohlichkeit und daraus auch die medienethische Frage, ob man darüber berichtet oder nicht, stellt regelmäßig für alle Akteure eine Herausforderung dar. Seit einer Woche ist das aktuelle Sommerschauermärchen die sogenannte Goofy-Challenge. Das Foto eines fratzenhaften Goofy-Cosplayers, manchmal mit dem Namen Jonathan Galindo, wird derzeit dazu genutzt, um in sozialen Netzwerken Menschen anzuschreiben. Und ist damit nicht gefährlicher, aber eben wenn man drauf reinfällt, auch nicht weniger gefährlich als der Spamprinz aus Zamunda, der einem per E-Mail eine günstige Penisverlängerung anzubieten versucht. Die Panik, die zur Verbreitung falscher Suizidgerüchte über den Goofy-Mann führte, folgt einem bekannten Muster, das zuvor schon durch andere vermeintliche Teenager-Challenges festgelegt wurde. Die Challenges verursachen viel Buzz, besorgtes darüber sprechen, aber es stellte sich im Nachhinein immer heraus, dass sie nicht an- oder ernst genommen wurden und angebliche Verletzungen oder Suizide nicht darauf zurückgeführt werden konnten. Das exemplarischste Beispiel dafür war die Momo-Challenge. Neben dem Kettenbrief kursierte die Mär des fratzenhaften Wesens, das auf YouTube in Kinderzeichentrickserien hineingeschnitten worden ist und die zuschauenden Kinder zum Elternmord animieren sollte. YouTube, please help, postete Kim Kardashian damals auf ihrem Instagram-Account, dem 129 Millionen Menschen folgen. Mit diesem verzweifelten Appell teilte sie eine Warnung über Momo, die ihr selbst wiederum von besorgten Eltern weitergeleitet worden war. Spätestens ab diesem Zeitpunkt, als eine der einflussreichsten Influencerinnen der Welt das größte Videoportal anflehte, war der glubschäugige Geist endgültig aus der Flasche und konnte mit Ratio nicht mehr wieder reingestopft werden. Mit der Adelung durch die dreifache Promi-Mutter wurde Momo vom Gerücht zur existierenden Bedrohung. Die Videoplattform antwortete, dass es keine Hinweise auf Videos gebe, in denen die sogenannte Momo-Challenge gezeigt oder beworben werde. Dennoch berichteten, danach wohlgemerkt, einige deutsche Medien über Momo, wie zum Beispiel die Bild, die Brigitte oder die Gala. Wie jeder neue Kettenbrief, wie auch die Behauptung, fünf Kinder hätten sich wegen der Goofy-Challenge das Leben genommen, handelt es sich um eines von zahlreichen grimmigen digitalen Märchen, Internet-Gruselfolklore, die jedoch durch die gefährliche Wechselseitigkeit aus Medienalarmismus und geschürten Elternängsten sowie durch die Netzwerkeffekte verstärkt wird. Meist geht gar nicht die Challenge selbst viral, sondern vielmehr die Angst davor, dass die Challenge viral geht. Und durch diese Angst schafft das Meme-Monster erst das, vor dem eigentlich gewarnt wird. Diese urbanen Mythen des Internets sind wie dafür gemacht, die Elternängste vor dem Internet zu bedienen, vor diesen schwer fassbaren, schier übernatürlichen Bedrohungen in diesem undurchdringlichen digitalen Wald, in dem Kinder verschleppt, traumatisiert und mutmaßlich sogar getötet werden. Und das ist der wahrhaftig gefährliche und gruselige Teil der Geschichte, weil die Eskalation dieser unterkomplexen Schauermärchen von den komplexen Problemen ablenken, mit denen es Eltern in Anbetracht der schwierigen Überwachbarkeit des Internets tatsächlich zu tun haben. Denn diese Sorgen sind keineswegs unbegründet oder irrational. Das Internet birgt in der Tat reale Gefahren für Kinder wie Mobbing, die leichte Verfügbarkeit von extremer Pornografie, für Kinder ungeeignete Inhalte, Pädophile, Betrüger, Doxer und schlicht wie im richtigen Leben auch Soziopathen und Verrückte, die versuchen, sich über das Netz Zugang zu Kindern zu verschaffen. Weshalb es unnötig unübersichtlich wird, wenn zu realen Gefahren noch die frei erfundenen und die mediale Panikmache hinzukommen. Hier hilft nur Medienkompetenz von Seiten der Eltern, der Kinder, der Polizei, die diese dankenswerterweise an den Tag legt, und der Medien, nicht jede neue angebliche Challenge als Internet-Hype zu verpaniken. Es hilft nur die stete Entzauberung und ein aufmerksames Auge und offenes Ohr für die realen Ängste von Kindern und Jugendlichen, bevor das nächste Mal voreilig mordlustige Gespenster des Worldwide-Geisterwaldes verbreitet werden.
Und das war Mehrspurradio reflektiert im August mit Knut Aufermann, Christian Klaus, Christi Frauen, Rudyard Hasel, Nora Hespers, Janine Koch, Samira El-Wazil, Steffen Reichelt, Christian Schulteis, Ralf Wendt, Christine Werner und Wolfram Wessels. Im September fragen wir ganz schulbuchmäßig nach dem schönsten Ferienerlebnis. Mit all dem Aha und möglicherweise Oho waren es sicher besondere Ferien in diesem Jahr.
Außerdem möchten wir an den Kurzdoku-Wettbewerb erinnern. Zum Thema Die Krise können bis zum 1. September 5-minütige Stücke auf dokublog.de geladen werden, von denen die besten 3 beim Docker-Festival, das Ende September online stattfindet, aufgeführt und diskutiert werden.
Näheres dazu und zu viele mehr auf dokublog.de.